Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bin Michael Schröder und ich begrüße Gäste. Zwei sind es heute. Zum einen der Sven Metzger. Hallo Sven.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde und ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. Wir nehmen nämlich am 27. Dezember auf, quasi dem dritten Weihnachtsfeiertag, damit wir von der Podcast-Gewerkschaft noch Sonntagszuschlag kriegen. Bei uns ist auch der Philipp Schneider. Hallo Philipp.
Hallo und schöne Grüße vom Hotspot Bodensee.
Vom Hotspot Bodensee, ja. Ich sitze in Leipzig, in Sachsen. Wo ist kein Hotspot? Eine kleine Runde mit einer kleinen Jahresabschlusssendung haben wir gedacht. Es ist ja keine wirkliche Winterpause, es ist ja eher ein Winterpäuschen. Am 2. Januar geht es schon weiter Richtung Hoffenheim. Deswegen kann man gar nicht so sagen, ja, die Rückrunde, wir schließen jetzt die Hinrunde ab, machen einen Ausblick. Diesen ganzen Quatsch, den wir sonst immer machen, das machen wir, glaube ich, alles gar nicht. Was wir machen werden als kurzen Ausblick, damit ihr euch schon mal beim Hören vielleicht auch überlegen könnt, wer es wird. Wir werden jeder wieder einen Fuchs des Jahres natürlich prämieren. Diese liebe Tradition, die lasse ich mir nicht nehmen, die anderen damit zu nerven, sich auch einen Spieler auszudenken. Ich habe schon einen mir aufgeschrieben und ich habe sogar begründet, warum ich ihn aufgeschrieben habe. Dann werden wir kurz über den Pokal sprechen, weil das ist noch gar nicht so lange her und das war ja auch sehr unterhaltsam. Ein goldener Dezember haben wir hinter uns mit 9 Punkten aus 3 Spielen. Das heißt aber auch zweimal davor unentschieden gespielt. Das heißt, wir sind seit 5 Spielen ungeschlagen. Sven, hört sich krass an, oder? Weil eigentlich dachte man ja, naja, so geil ist die Saison gar nicht.
Erinnert ihr euch noch an die Saison, als der SC in den Dezember ging und du hast das Gefühl gehabt, jetzt geht alles den Bach runter? Und dann spieltest du auf einmal... Wie war das?
Dann
das Dienstag gegen Gladbach daheim. Das Spiel hast du
ja, genau,
in Köln einen 3-0 Rückstand gedreht.
Genau.
Und dann hast du auch noch das letzte Spiel von der Winterpause. Weiß nicht, glaube ich, ob Gladbach das letzte Spiel von der Pause war.
Nee, Augsburg war das.
Augsburg hast du dann auch noch gewonnen. Es fühlt sich sehr, sehr ähnlich an dieses Jahr. Also es war, wie soll ich sagen, der Herbst war wenig begeisternd. Und du wusstest nicht genau, wo es hingeht. Und jetzt hast du, auch der Spätherbst war dieses Jahr nicht besonders begeisternd. Und jetzt hast du im Endeffekt die Spiele gewonnen, die du gewinnen musstest. Du siehst, dass das Mainz-Spiel schon so ein Turning Point war, also dass sich seitdem einiges gedreht hat, dass man auch umgestellt hat. Die Dreierkette hinten ist so das Beispiel dafür. Ich glaube, Mainz war der Tiefpunkt und danach konnte es nur aufwärts gehen, weil mehr in den Keller ging es nicht. Die Spiele vor Mainz, da kommen wir ja vielleicht noch zu, waren auch alles andere als überzeugend. Und jetzt hast du halt genau die Spiele gewonnen, die du gewinnen musstest. Auch wieder auswärts bei einem Team, wo du wie damals bei den Kölnern, die spielten ja die Saison für UEFA oder haben sich damals für den UEFA Cup qualifiziert. Und du spielst dort und denkst so, naja, so schlecht können die doch gar nicht sein, wie sie in der Tabelle stehen. Und so ging es mir mit Schalke. Ich dachte wirklich, so schlecht kann Schalke nicht sein. Weil wenn du dir die Elf auf dem Rasen anguckst, dann ist die nicht so schlecht. Und dann spielt der SC da und macht ein Spiel da, wo ich sagen würde, das war jetzt so hochgesprungen, wie du musstest. Es war nicht besonders überzeugend, aber es hat gereicht. Und Schalke ist wirklich so schlecht, wie sie in der Tabelle stehen. Und das heißt, du hast die Spiele gewonnen, hast jetzt auch ein Bonusspiel gegen Hertha gewonnen. Insofern erinnert mich das doch sehr an jene Saison. Ich weiß nicht, 3 Jahre ist es her? 2? 3? Ich glaube, 3 Jahre.
Ganz kurz, also in Augsburg hatten sie nicht gewonnen, sondern nur in der Nachspielzeit noch 2 Gegentore bekommen und 3-3 gespielt.
Stimmt, ja.
Das weiß ich noch. Ja. Und sind auch im Pokal dann rausgeflogen, witzigerweise, gell? Kann ich mich auch noch dran erinnern.
Also überwintern im Pokal ist ja beim SC in der DNA irgendwie nicht vorgesehen. Und wenn es dann mal so ein Freak-Jahr gibt, dann muss schon viel zusammenkommen. Aber ja, aber das ist so... Wie soll ich sagen, ich fühle mich da sehr dran erinnert an jene Saison, was das angeht bisher. Und es ist so richtig, es ist so, wie soll ich sagen, wenn du auf die Tabelle guckst, fühlt es sich besser an, als es war.
Ja, wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16, Bielefeld, und 4 Punkte Rückstand auf Platz 6, Union Berlin, Philipp. Das ist dieser wahnsinnig neue, toll eingeführte UEFA-Wettbewerb, den keiner kennt. Der auch, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst ist, dass Platz 6 gar nicht Europa League ist. Conference League, ja. Die lustige Conference League, wo man dann, weiß ich nicht, nach Rumänien oder wo auch immer hinfährt.
Wobei, wer im Vergleich so zum Reisen bestimmt, also wenn man es darf, bestimmt cooler. Also ich würde lieber nach Rumänien fahren als nach, weiß ich nicht, Liechtenstein.
Ja, das stimmt. Das, vermutlich ist günstiger, ja. Nee, also das ist, glaube ich, wirklich nicht so breit bekannt. Das ist gar nicht Platz 6, rechnet jeder immer noch mit so, ja, Europa League und vielleicht der Platz 7 mit Pokalfinale und so. Nein, liebe Freunde, das ist nicht mehr so. Es gibt die Conference League, die niemand kennt. Bitte informiert euch bei Wikipedia. Es ist ein sehr interessanter Eintrag, weil man zwischen den Zeilen lesen kann und es ist ein Wikipedia-Eintrag. Das findet keiner gut. Es ist einfach ein komischer Wettbewerb, so eine Kopfgeburt.
Pokalfinalverlierer wäre in dieser Conference League oder Europa League.
Nee, dann ist es wieder so, dass sich quasi das alles runterschiebt, aber der Europa League-Platz wird, glaube ich, nicht vergeben neu. Also es ist sehr kompliziert. Ich habe das auch nur überflogen, weil es mich ehrlich gesagt nicht interessiert, weil es uns, sind wir auch ehrlich zu uns selber, auch wieder nicht betreffen wird.
Ja, also kommen die ersten 7 gar nicht in internationalen Wettbewerb oder wie? Oder
was? Keiner, nein. Nee, also
keiner.
Die letzten Champions League ist Champions League ist Liga.
So könnten wir mal die Bundesliga retten, die letzten 7 spielen Champions League.
Das wäre tatsächlich ein Modell, vor allem die können dann auch nicht jammern, dass sie irgendeine Doppelbelastung haben, weil die sind meistens im Pokal auch nicht mehr dabei.
Ja, eben.
Aber wie auch immer, ihr merkt schon, das ist alles gefährliches Halbwissen, weil das ein ganz komischer virtueller neuer Wettbewerb ist, den es noch nie gab. Deswegen ist er ganz toll, sagt UEFA. Naja, ja, Philipp, wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich an eher wie, es geht Richtung Europa? Das sind nämlich ja nur die, wie gesagt, 4 Punkte oder ja, wir müssen nach unten gucken und da sind 7 Punkte Vorsprung.
Schön, dass du den Sky-Duktus übernommen hast. Wie fühlen sie sich?
Willst du es mehr, Philipp?
Ja, ich will es mehr. Was will ich mehr? Ich gucke nach unten tatsächlich. Also letztes Jahr lief ich ja durch die Gegend und sagte, wir werden auf jeden Fall Sechster oder Siebter. Jetzt bin ich echt so auch da täuschen mich die 9 Punkte aus der letzten Woche auch nicht hinweg. Gucken, dass du nicht absteigst. Also wirklich, weil das geht ja wirklich schnell. Letzten Endes gegen Bielefeld, ja, das ist immer so, hätte, wenn und aber, gell, der SC war besser gegen Bielefeld, kriegt aber dann einen Elfmeter, sagen, wenn das aber 0-0 ausgeht, dann fährst du aber mit einem ganz anderen Druck nach Schalke und so, das ist, klar, es sind immer so Kleinigkeiten und so, aber dann hättest du vielleicht nicht auf Schalke gewonnen und, ne, also, das kann sich einfach wahnsinnig schnell drehen und man darf halt einfach nicht vergessen, es sind 13 Spiele vorbei und nicht 17, so. Und es sind halt einfach noch 21 Spiele und da sind 7 Punkte schnell verspielt. Allerdings solltest du jetzt natürlich noch die nächsten 3 Spiele auch noch gewinnen, bist wahrscheinlich auf einmal Fünfter. Ne? Also so
nichts Genaues. Dann würdest du in München gewinnen, Philipp.
Ach so, ja.
Bei den Bayern dabei bei den nächsten.
Ja, das ist ja gar kein Problem. Also versteh's Problem nicht.
Nee, ja, das wären Hoffenheim, Köln und Bayern wären das.
Ja, heiße. Also nein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist ganz schwierig zu sagen, aber ich kenne diesen Fußballverein und bin dann wirklich komplett darauf gepolt, dieses Jahr Platz 16 zu vermeiden. Und witzigerweise, der Sven meinte, ja, so schlecht kann Schalke nicht sein. Ich habe sogar, ich wette nicht, also so gut wie nie, aber ich war mir bei dem Schalke-Spiel so sicher, dass Schalke gegen Freiburg gewinnt, dass ich sogar über den Tipico-Account von meiner Arbeitskollegin 10 Euro auf Schalke 04 gesetzt hatte. weil ich mir so sicher war, dass das so ein typisches SC Freiburg, wir verlieren gegen so eine schlechte Mannschaftsspiel wird. Hab dann das Spiel geguckt und dachte mir hinterher, ja, das hättest du ja auch vorher ahnen können. Schalke ist ja wirklich schlecht. Und aber ich wollte nur sagen, mir ging es da wie im Sven. Also bei dem Schalke-Spiel war ich echt auch vorher echt sehr negativ gepolt.
Es ist komisch, weil mir geht es ähnlich. Es ist aber, glaube ich, dann eher so, dass man, wie du sagst, man kennt halt den eigenen Verein auch und weiß, so ja, die barmherzigen Samariter sind wir ja gerne mal. Es
aber, ist selten. Aber ich glaube tatsächlich, das denkt, glaube ich, jeder von seinem Verein, oder? Außerhalb vielleicht von den Bayern, oder?
Na, ich glaube, ja. Dortmunder werden nicht absteigen wollen oder ja, unten gucken wollen. Aber ja, ja
nein, es gibt so. Ich meine, dass man so der Depp ist, der gegen Schlechte verliert. Also Augsburg verliert, Dortmund verliert ja auch jedes Jahr in Augsburg. So zum Beispiel. Also du hast ja, ja dann, weiß ich nicht, oder gegen Köln oder so.
Ja, so Spiele hast du immer. Ja. Das ist so, ja, also auch diese Nummer im Pokal ist bei uns relativ früh Schluss, hast du ja irgendwie auch überall. Ja,
das stimmt.
Ich meine, ja, auch ich glaube, selbst die Frankfurter fangen jetzt irgendwann an zu heulen, obwohl sie einmal gewonnen haben, einmal im Finale standen. Wie soll ich sagen, dass das die Ausreißer nach oben waren? Dass, wie soll ich sagen, dass die jetzt auch wieder im Pokal dann relativ schnell ausscheiden? Also, wie soll ich sagen, es gibt Vereine, du bist ja immer darauf gepolt, bei deinem Verein dich an negative Serien zu erinnern.
Ja. Ja.
Also, wie soll ich sagen, die Gladbacher sagen ja zum Beispiel, sie brauchen nicht mehr nach Freiburg fahren. Hätten sie dieses Jahr fast auch nicht gemusst, aber du hast so, ja, also du erinnerst dich ja nie an die positiven Sachen. Wenn ich dich jetzt auf Andi fragen würde, gegen welche Vereine hat der SC denn eine positive Serie, dann fällt dir vielleicht noch der FC Köln ein, wo es jahrelang eine Serie gab, die relativ gut war, die allerdings dann irgendwann gerissen ist, und Gladbach. Aber wie es gegen
und
die
Schalke.
Anderen Vereine aussieht.
Ja, ich glaube tatsächlich, Schalke ist da dabei. Aber, witzigerweise, aber, auch über die Jahre.
Aber man ist so im Denken wirklich drauf gepolt, sich an das zu erinnern, wo du eben nichts geholt hast. Und an die Aussetzer und an die Enttäuschung. Und nun ist es mal aber so, wenn der SC in der Bundesliga spielt, gewinnt er halt von 34 Spielen ein Drittel.
Ja.
Mal hochgerechnet. Und das ist dann schon relativ viel. Und das heißt, es sind zwei Drittel der Spiele dabei, die du nicht, mehr als zwei Drittel der Spiele dabei, die du nicht gewinnst. Und mit denen, und das ist einfach ein. Es muss dir irgendwann mal in den Kopf rein, dass das einfach normal ist, dass du eben zwei Drittel der Spiele nicht gewinnst und dass es trotzdem eine gute Saison sein kann. Und das, ja, und deshalb verbindest du dann immer auch das Negative direkt damit. Aber ich glaube, das geht wirklich vielen Vereinen so. Also auch Leverkusen, die spielen eine Riesensaison momentan, dann kommt Bayern und dann liest du bei ganz vielen Leverkusen-Fans, naja, wenn wir was verlieren, ist es trotzdem ein starkes ja, starkes Jahr gewesen, also starke Hinrunde, wenn wir es denn als Hinrunde bezeichnen. Und du denkst so, Leute, ihr seid Tabellenführer, die Bayern kommen. Die Bayern sind dieses Jahr verwundbar, weil die Belastung bei den Spielern extrem hoch ist. Und euer Team hat gerade einen FC auswärts zerlegt. Sagt doch mal, wir wollen dieses verdammte Spiel gewinnen und redet entsprechend auf. Und das ist dann auch, ich verstehe auch diese Haltung dann nicht in dem Moment, aber das ist so eine Haltung, die glaube ich wirklich, Philipp, du hast gesagt, bei 17 anderen Vereinen ein Stück weit vorher. Ich weiß nicht, wie es bei Leipzig ist, weil sie überhaupt eine Haltung haben. Wolfsburg hat wahrscheinlich auch keine. Aber so alle anderen haben so eine innere Haltung, weißt du, nach dem Motto, es wird schon wieder, wir werden schon wieder dahin rutschen, wo wir eigentlich immer sind. Und das ist manchmal dann auch schwierig.
Ja. Ich kenne eine Mannschaft in der Bundesliga, gegen die Freiburg immer gewonnen hat. Das war, glaube ich, Greuther Fürth.
Stimmt. Und auch da war ich nervös, weil da ging es nämlich auch darum, werden die es schaffen, abzusteigen führt. Ich glaube, ohne einmal zu Hause gewonnen zu haben, war das nicht so?
Die haben alle Heimspiele. Es ging vor allem auch um die UEFA-Cup-Quali.
Ja.
Olli Baumann, gehaltener Elfmeter in der 89. Glaube ich, Leute.
Ja. Da hat Freiburg in der Hinrunde 1-0 gewonnen und auswärts, glaube ich, 2-1. Und das ist die einzige Bundesliga-Mannschaft, wo ich mir sicher bin, gegen die hat Freiburg nie verloren.
Also, Leute, ihr merkt, das ist heute eine sehr stringente Sendung. Wir philosophieren durch die. Aber ja, Olli Baumanns gehaltener Elfmeter. Ich glaube, so habe ich noch nie geschrien wie in der Szene.
Ja.
Ja, gegen Fürth gewinnen ist immer schön. Also da habe ich sehr viele negative Erlebnisse, auch nicht aus der ersten Liga, wie ihr euch dann denken könnt. Und da war ich
die
nervös.
Die Folge von diesem Spiel war unter anderem ein Spiel des SC Freiburg in Estoril.
Ja.
Ach, die Erinnerung, sie werden wach. Ja. Das war schön, da sind wir alle hingeflogen im November und haben gedacht, naja, schön, ein paar Tage Sonne tanken und dann hat es geregnet.
Ja,
aber es war warmer Regen wenigstens und es war Generalstreik, es war ein Erlebnis.
Mit einem Mietwagen, kann man ja kurz erzählen, wir sind ja heute eh etwas quer. Ich hatte damals, glaube ich, das kleinste Auto, was zu bieten war, gebucht bei Avis und stand dann 2 Stunden am Flughafen. Und hatte dann auf einmal so einen Geländewagen, so wirklich ein Outlander von Mitsubishi, so ein SUV, wo du gedacht hast, mit dem Panzer kannst du jetzt einmal die Stadt platt machen. Mit dem sind wir dann da rumgeguckt. Das war ein großer.
Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat gesagt, vielleicht der Dominik? Ja, du kannst ja erstmal gucken, ob das andere Auto hinten im Kofferraum drin ist von dem. Es war
Also
lustig.
ich weiß nur, dass ich keinen Flug mehr nach Lissabon bekommen habe und nach Porto geflogen bin und von dort mit dem Bus nach Lissabon gefahren bin. Das war auch toll.
Und der Generalstreik war dann wieder vorbei. Wir hätten mit dem Zug fahren können. Aber ich habe mich dann damals noch um Mietwagen gekümmert, weil wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall klar machen. Ach, das war großartig.
Ja, Estoril war super, ja.
Ja, und Lissabon auch. Also Lissabon als Stadt ist echt Träumchen. Ich habe
Portugal
da einen schönen Text
allgemein.
drüber geschrieben, können wir verlinken.
Ja, Portugal allgemein. Immer eine
Also
Reise wert.
eine schöne Zeit, schöne Erlebnisse. Das heißt, wir können diesen ersten Block vielleicht rund machen mit dem Fazit. Wir behaupten zwar, dass wir eher nach unten gucken und 7 Punkte Vorsprung uns beruhigen, aber eigentlich, wenn man das so hört, sind die 4 Punkte Rückstand auf die Conference League vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mit diesem nachdenklichen Schlusssatz gehen wir in eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Hallo zurück und wir reden weiterhin über europäische Wettbewerbe, aber nicht erschrecken. Es geht nämlich um einen, den gibt es gar nicht mehr, obwohl ich den immer cool fand, den Pokal der Pokalsieger. Den werden wir dieses Jahr wieder nicht erreichen und zwar nicht nur, weil es ihn nicht mehr gibt. Wir sind nämlich ausgeschieden, wie üblich. Philipp in Stuttgart, eigentlich auch wie üblich. Haben wir es wieder vom ersten Block. Wir fahren nach Stuttgart und verlieren. Man kennt's. Trotzdem würdest du mitgehen, wenn ich sage, es war jetzt gar nicht so ein schlechtes Spiel, wenn man nur die zweite Halbzeit anschaut. Das ist ein sehr verkopfter Satz, ich weiß.
Ja, also irgendwie, weiß nicht, ob es an mir lag, ich war müde, aber ich hatte das Gefühl, dass der SC nie so den richtig letzten Punch entwickeln konnte. Also anders als gegen die Hertha fand ich das zum Beispiel dann doch, also man war sehr bemüht, es kam auch was dabei bei rum, also da waren ja Chancen durchaus da, aber nie so, dass man so, ich wirklich das Gefühl hatte, okay, jetzt sind sie dran. Also deswegen, ja, schon, kann aber auch an mir gelegen haben und meinem Zustand. Deswegen, ja, war schon okay. Erste Halbzeit war halt nicht gut. Also da war das, da würde ich das auf jeden Fall sagen, dass da fehlte der letzte, also im Wille will ich gar nicht sagen, aber die letzte Energie. Und dann halt auch die Konzentration. Und wenn man das Gegentor anguckt, das war ja auch wirklich nicht schön. Also Gegentore sind eh nicht schön, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es war nicht gut verteidigt. Und deswegen, ja. Aber da sind wir genau wieder beim Thema. Es ist DFB-Pokalauslosung. Man guckt sich das an. Das wird VfB Stuttgart gezogen. Ich sage zu meiner Schwester am Telefon, pass auf. Jetzt kommt SC Freiburg und wir scheiden damit 2-0 aus. So, es kommt natürlich SC Freiburg und du scheidest aus. Ich lag nur daneben mit dem 2-0. Aber ja. Naja, wie gesagt, es war dann irgendwie auch so. Ich habe mich fast drauf vorbereitet, über Monate hinweg. Und dann habe ich ja, es kam genauso, wie es war. Und dann, zweite Halbzeit war voll okay. Schade, dass Demirovic das 1-1 nicht köpft da. Ich glaube, der war selber ein bisschen überrascht, dass er da an den Ball kommt. Aber ja, naja.
Ich glaube, er war auch überrascht, dass er den dann tatsächlich nicht gemacht hat. Das war also die Zeitlupe, die sah wirklich krass aus.
Ja, aber darf ich da direkt mal anknüpfen?
Ja, klar.
Ist das Spannende nicht, dass man trotzdem diese Haltung hat? Ich meine, der SC hat den Bundesliga-Auftakt in Stuttgart gewonnen dieses Jahr. Es ist ja nun nicht so, dass der letzte Sieg beim VfB Jahrzehnte weg wäre. Und trotzdem war so durchgängig die Haltung, oh, Pokal beim VfB, auch nee, bitte nicht. Das war auch noch, die Auslosung war, glaube ich, auch noch zu einer Phase, wo der SC in der Tabelle nicht so gut dastand, um es mal neutral zu formulieren. Und der VfB echt als Aufsteiger, die spielen einfach einen guten Fußball, muss man jetzt auch mal sagen. Also den der Aufbauspiel von hinten raus und die Ballsicherheit, das ist nicht so schlecht anzusehen. Hab ich nie gesagt, würde ich auch nie öffentlich irgendwo sagen, aber uns hört ja keiner zu, insofern kriegt es auch keiner mit. Aber der letzte Sieg in Stuttgart ist gar nicht lange her und trotzdem denken wir alle, auch Halbfinale damals relativ chancenlos gewesen gegen diese Energie im Stadion. Viele Spiele in Stuttgart, wo du einfach heimgehst und gedacht hast, oh, die Fahrt hätte ich mir nicht geben müssen. Und ja, letzter Sieg vorher, Johannes Blum 1-0, um Gottes Willen ist ja auch schon, da war Robin Dutt noch Trainer. Ey, es ist ja eigentlich alles, ja, aber wie gesagt, man erinnert sich immer an das Negative, das, was ich im ersten Teil schon gesagt habe. Es bleibt immer das Negative hängen. Und ich fand, dass der SC, wie er in das Spiel zurückkam und wie er sich das Spiel zurückerarbeitet hat, auch für mich so ein Beispiel schon dafür ist, dass die Kurve nach oben geht und dass das Leistungsvermögen der Mannschaft wieder ein anderes ist, als es über weite Strecken der Vorrunde war. Und dass da viel da ist, Demirovic muss den Kopfball reinmachen, also frei auf 6 Meter vor der Hütte, also da gibt's kein Vertun, den muss ein Stürmer machen, ohne jede Diskussion. Und dann geht es in die Verlängerung, dann gucken wir, wie das Spiel läuft, aber so bist du halt draußen, Glückwunsch nach Stuttgart und Konzentration auf die Saison, 7 Punkte Vorsprung haben wir ja gelernt, sind wichtiger als 4 Punkte Rückstand. Insofern halten wir uns mit Blick, ich bin ja auch immer einer, der nach unten guckt, insofern bleiben wir da auch bei.
Aber ich habe mir auch gedacht, während dem Spiel, der Torhüter von Stuttgart kam mir nicht sehr sicher vor. Ich fand es relativ schade, dass wir nicht viele Torschüsse aufs Tor hinbekommen haben, weil ich mir sicher war, der hatte ein paar unglückliche Aktionen, sage ich mal so. Ich glaube, wenn man den noch ein bisschen mehr gefordert hätte, wäre da auch noch was passiert. Ich fand auch, letzten Endes war ja nur die erste halbe Stunde schlecht. Ich fand schon die 15 Minuten vor der Pause, wurde es auch schon besser. Also, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also irgendwie dieses, gefühlt ist dieser Sieg in Stuttgart trotz allem lange her, so. Also der aus dem September war es, glaube ich, oder? September müsste es gewesen sein. Ich weiß nicht, ich persönlich habe auch noch nie den SC Freiburg in Stuttgart gewinnen sehen. Vielleicht kommt es deswegen. 1-0. Das ist witzig, seitdem ich aktiv zum Fußball gehe, war das einzige Spiel von Freiburg in Stuttgart, wo ich nicht war. Und halt
vielleicht
das im September.
Einfach öfter wegbleiben.
Ja, das sagen auch. Es gab mal eine Saison, wo der SC in der Hinrunde, glaube ich, 2 Spiele oder so gewonnen hat. Und das waren die einzigen 2 Spiele, wo ich nicht dabei war. Und da hieß es auch dann irgendwann, bleib da einfach daheim. Dann gewinnen sie jedes Spiel. So.
Ich erkenne ein Muster, Philipp.
Ja, ich auch. Vielleicht wäre der SC schon lange Rekordmeister, wenn ich nicht dauernd dahin gehen würde.
Ja, aber wenn dem so wäre, dann hätten wir ja gerade 39 Punkte, weil ich glaube, du warst bei einem Spiel tatsächlich. Es gab ja Spiele mit Publikum. Du warst ja beim Wolfsburg-Spiel.
Ich war beim Wolfsburg-Spiel.
Ja, das heißt, wir hätten 37 Punkte, weil das Wolfsburg war ja 1-1. Und mit 37 Punkten muss ich gar nicht nachgucken beim Kicker. Ich glaube, da ist man gerade Erster.
Hätte Freiburg trotzdem gewinnen müssen.
Ja,
dieses Spiel.
Oh Mann. Naja, also ich bin da bei euch beiden auf jeden Fall. Mich haben nur 2 Sachen so ein bisschen gewundert. Das eine ist, was du sagst in der Vorbereitung, Sven, auf diesen Gegner, auch in der Außendarstellung, dass man eben immer hört, naja, das ist eine super Mannschaft und die sind und da spielen Spieler und klar. Ja, natürlich, aber das ist auch eine Mannschaft, die hat in der Hinrunde zu Hause nicht gewonnen. Und da fahren wir hin und spielen den Pokal und verlieren dann. Und man hätte das vielleicht ein bisschen anders schon mal die eigene Mannschaft eher stark reden müssen vielleicht. Und das ist gleich der zweite Punkt, den ich habe. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn man so einen Halbzeiteinlauf vielleicht einfach vorm Spiel gemacht hätte, dann hätte man diese erste halbe Stunde nicht so gespielt, wie sie denn gespielt wurde. Und ich finde gar nicht mal, dass das was mit Müdigkeit nach einer englischen Woche oder so zu tun hatte, weil, also von dem, was geleistet wurde, war das ja okay. Es sind ja alle gelaufen und alles war okay, nur halt so der letzte Kick hat einfach gefehlt.
Ja, genau.
Und das ist dann schon ein bisschen komisch, wenn du den Eindruck hast, ja, vielleicht reicht's, wenn man sie in der Halbzeit mal ankackt und dann läuft's besser. Also war mein Eindruck jetzt vom Fernseher. Es war ja wirklich ein großer Unterschied, fand ich. Auch zu den letzten 15 Minuten in der ersten Hälfte. Vielleicht muss man sie dann vorm Spiel auch schon mal nicht sagen, na, jetzt gehen wir mal raus und schauen mal. Also nicht, dass ich wüsste, dass das passiert ist, aber man hatte eben...
Spielt Fußball.
Genau, ja, habt Spaß. Und dann ist Urlaub. Vielleicht ist es auch so ein Ansprache, so ein Kopf, so ein Psycho-Ding, dass man eben nicht die ganze Woche sagt, ja, oh, jetzt fahren wir nach Stuttgart und wir haben ja jetzt schon 3 Spiele in den Knochen und die ist ja ein großer Verein und die haben ja so tolle Spieler und alles. Das hat mich jedes Mal, wenn ich es gelesen oder gehört habe in der Woche vorher, hat mich das wirklich gewundert, weil ich habe gedacht, naja, wenn man jetzt mal ganz neutral das sagt, das ist ein Aufsteiger, der kein Heimspiel gewonnen hat bis jetzt in der Saison und da fahren wir jetzt hin. Also mit 3-mal hintereinander gewonnen. Also kann man ja auch anders angehen.
Ich habe mich auch ein bisschen gewundert über die Ausstellung, gar nicht, weil ich gedacht habe, boah, die Spieler sind schlecht, die da aufgestellt wurden, sondern Streich hat ja angedeutet, dass es mehrere Veränderungen geben wird und dann kamen letzten Endes nur Höhler und Jeong rein und Heinz. Da habe ich gerade zum Beispiel bei einem Schmied oder so gedacht, okay, gar nicht. Fand jetzt nicht, dass Schmied irgendwie krass abgefallen ist oder so, sondern dachte mir halt, der kriegt halt eine Pause. So. Oder also habe ich mir gedacht, habe mich dann ein bisschen bei der Aufstellung so, okay, das ist weniger, als ich gedacht hätte. Und während dem Spiel habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, welche Mannschaft wohl teurer ist. Also ich hatte nämlich gedacht, so wenn ich die Stuttgarter Spieler so sehe, die könnten, also wenn man jetzt beide so vom Vergleich hat mit dem Gehalt, könnte Freiburg, glaube ich, inzwischen eine teurere Mannschaft haben als Stuttgart. Oder bin ich da irgendwie falsch gepolt? Also gar nicht, was ich jetzt, ich will gar nichts kritisieren oder so, sondern ich habe mir nur so gedacht, boah, also ich, aber Freiburg hat es inzwischen wirklich irgendwie eine Etage höher geschafft, so. Also man ist jetzt auf Augenhöhe finanziell, glaube ich, mit Stuttgart. Zumindest nah dran, oder nicht?
Sehe ich nicht. Also sehe
Nicht?
ich vielleicht, was den Kader, also vielleicht, was den Kader momentan angeht. Ich habe keine Ahnung, was in Stuttgart gezahlt wird. Kann ich nicht beurteilen. Die Zahlen in Freiburg standen ja vor kurzem in einer Zeitung mit großen Buchstaben, deswegen will ich die nicht kommentieren. Zum einen, ob die stimmen. Der SC hat schon reingelangt für seine Verhältnisse im Sommer, hat aber auch viel, viel eingenommen. Also man darf ja nicht so ganz zur Seite lassen, wer da alles wegging. Und da wird ja schon ein bisschen was verkauft und ein bisschen Geld eingenommen. Und da ist es natürlich schon so, dass, wie soll ich sagen, der SC hat einen Sprung gemacht. Und der SC hat einen Sprung gemacht, was sein mit diesem Stadion. Also mit diesem trotz dieses alten Stadions einen Sprung gemacht, wie soll ich sagen, du bist nicht mehr so ein klassischer Verein 18 bis 16, sondern du bist so einer, ich sag mal, 14 bis 9. Also auch was den Kader angeht, was wahrscheinlich auch Gehaltsstruktur angeht, was Möglichkeiten angeht. Und das wirst du mit dem neuen Stadion nochmal verstetigen können und dann kommst du vielleicht in diese Bereiche 12 bis 7, jetzt mal gespannt, jetzt mal, wobei man muss sich nur angucken, wer da alles vorne rumrennt und wie finanzkräftig die sind. Und dann weißt du schon, wo du hingehörst. Der VfB ist mit seinem Anteilseigner, einem Automobilkonzern und mit dem Stadion und dem wirtschaftlichen Umfeld in Stuttgart, was da vorhanden ist, ganz, ganz anders aufgestellt mit finanziellen Möglichkeiten als der SC. Also der SC wird nie mit dem VfB konkurrieren können in finanzieller Hinsicht auf Dauer. Vielleicht momentan, weil der VfB so ein bisschen, weiß nicht, die haben ja dann doch länger zweite Liga gespielt, ein bisschen die Bremse getreten hat. Das Konzept lautet ja, junge, entwicklungsfähige Spieler zu scouten, die zu verpflichten und darauf aufzubauen. Momentan so ein bisschen unter Mislintat hat, das scheint ja ganz gut zu funktionieren für die Stuttgarter. Aber was dauerhaft die Perspektive angeht, bist du nie auf einer Ebene mit dem VfB, was
Nee,
die
nee, nee,
finanziellen Chancen angeht.
das meinte
Never.
ich nur, meinte ich gar nicht. Also das ist mir schon bewusst und dass Stuttgart auch einfach finanziell drüber, über Freiburg ist es klar. Ich meinte, ich habe mich jetzt gefragt, bei diesen zwei Mannschaften, die da am Mittwoch gegeneinander gespielt haben, welche von beiden Mannschaften wohl gesamt mehr verdient? Und dann finde ich es krass, weil früher Stuttgart auf jeden Fall deutlich drüber war und ich es mir jetzt gar nicht so. Es ist auch nicht wichtig, wisst ihr? Aber ich habe nur gedacht, okay, wenn man so die Spieler anguckt, so ein Heinz
Ja.
wird wahrscheinlich auch nicht viel weniger verdienen als ein Kempf bei Stuttgart. So.
Jan Petersen ist da natürlich relativ weit vorne.
Petersen Castro wahrscheinlich auch ähnlich. Also, wo ich mir dachte, es ist krass, dass da Freiburg einfach in die Nähe, zumindest vom Kader, gehaltstechnisch wahrscheinlich in die Nähe von Stuttgart gerutscht ist. Und das war ja früher nie der Fall. Also
Ja,
nie.
absolut.
Und auch
Es ist
sportlich, na, sowieso auch, finde ich auch. Weil Stuttgart hat einen Punkt mehr, dürfen wir nicht vergessen. Die haben einen Punkt mehr.
also wir dürfen auch nicht mehr so tun, und das war früher gern so eine Nummer, dass die Spieler in Freiburg eine Spendenquittung gekriegt haben, wenn sie für den SC gespielt haben. Die Jahre sind lange, lange vorbei und es ist nicht so, dass man sagen muss, woanders kriegst du immer. Es gab damals diesen Wechsel von Mohamed zum FC Köln, wo damals der Fritz Keller noch als erstes, oder war das Stocker, weil es einer von beiden gesagt hat, der Spieler bekommt auch das Vierfache wie bei uns. Das war so im Verhältnis, glaube ich, 1,6 Millionen zu 400.000 Euro, die damals gezahlt wurden. Die Zeiten sind lange vorbei, wo andere Vereine, also wo so Vereine aus dem Mittelfeld Vierfache wie der SC zahlen können oder zahlen. Weil auch beim SC natürlich die Gehälter hoch sind, weil du musst einfach nur mal auf die Einnahmetabelle der Fernsehgelder gucken, wie lange der SC jetzt schon wieder am Stück in der ersten Liga spielt, bringt dich natürlich finanziell auf ein ganz anderes Level, als jetzt, wenn du dir die Fernseheinnahmen anschaust, die der VfB hat oder Arminia Bielefeld von mir aus oder so. Das heißt, da sind ganz andere Möglichkeiten da. Also die Dinge auszugleichen, die außen herum sind, also Sponsorengelder, Kapitalgeber, diese Dinge sind ja beim SC nicht da in dem Maße, wie es jetzt bei den Großen ist. Auch ein HSV wird beim Aufstieg erstmal wieder Themen haben. Wobei, wenn du hörst, was da so gezahlt wird, das schlackerst du nur mit den Ohren.
Das ist vielleicht auch tatsächlich ein Sonderfall in diesem Jahr, dass die Ausfälle finanzieller Art nicht ganz so hoch sind wie bei anderen Vereinen. Also, dass es noch ein Vorteil ist, dass wir ein kleines Stadion haben. Weil die Zuschauer, die man kalkuliert mit immer 100%, klar, in Freiburg, sind einfach weniger als in anderen Standorten mit 40-50% durchgehend kalkuliert, weil das Stadion ist halt kleiner. Da fehlt dann aber auch weniger. Und es ist vielleicht dieses Jahr mal ein Vorteil, dass man eben mal sagen kann, ja, okay, es ist bei uns ist halt auch solide. Was mich noch wundert zu dir, Philipp, oder nicht zu dir, Philipp, zu dem, was du gesagt hast, ist, es hieß immer, ja, da wird viel getauscht und die Spieler kommen und so weiter. Und da hieß auch immer jedes Mal, naja, der Lukas Kübler ist ja auch wieder fit und der ist eine Option. Ich habe, glaube ich, 10-mal Lukas Kübler gelesen in der Woche und ist nicht mal eingewechselt worden dann. Also da gehe ich schon mit. Das fand ich auch ein bisschen komisch, dass so ganz wilde taktische Sachen im Raum standen vor diesem Spiel und im Endeffekt dann ist da nicht so viel von passiert. Also man hat sich dann eher gewundert, warum jetzt nicht Müller im Tor steht, weil das für mich ist das immer so ein Zeichen im Pokal, dass man denkt, so, naja, ist ja nicht so ernst, jetzt nichts gegen Uphoff, aber ich finde das immer komisch, wenn es heißt, so, naja, im Pokal darf mal der andere spielen, finde ich immer schräg, weil das ist für mich so ein Zeichen wie, ja, ist ja nicht so wild, ist ja nur Pokal, aber Lukas Kübler, wie gesagt, hat den letzten Arbeitstag auf der Bank verbracht vor der kurzen Weihnachtspause. Das fand ich ein bisschen schade, weil ja, der hat durch seine Verletzungsgeschichte in meinen Augen jede Spielminute hat er verdient, die er kriegen kann beim SC. Wie auch immer, der Pokal ist in seiner Gänze besprochen, weil länger wird er nicht stattfinden, der Wettbewerb mit dem SC Freiburg. Da haben wir es wieder mit den guten alten Traditionen. Wir machen nochmal eine kurze Pause und melden uns gleich zurück. Willkommen zurück beim Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Ihr lacht alle, weil das ist natürlich die Standardbegrüßung, die ich jedes Mal nach jeder Pause mache. Vielleicht sollte ich mir mal was Neues überlegen. Wir möchten noch über folgende Dinge sprechen, nämlich den allseits bekannten und vor allem bei mir beliebten Fuchs des Jahres, den sich jeder Teilnehmer dieser Sendung ausgedacht hat. Und vielleicht habe ich gerade im Hintergrund, sind es deswegen auch gerade ein paar weniger Teilnehmer. Nein, das kann nicht sein. Sven, ich möchte gerne mit dir anfangen. Wer ist dein Fuchs des Jahres?
Okay, ich glaube, auf dem Feld kann es, wenn man über das gesamte Jahr sieht, ein Spieler, also wenn man sozusagen, würden mir zwei einfallen. Da müsste man natürlich nach der bisherigen Vorrunde mit Münche Grifo gehen, einerseits, und andererseits, wenn man die Rückrunde noch dazu nimmt, letztes Jahr mit Alexander Schwolo. Ich möchte allerdings jemanden nehmen, der nicht mehr beim SC spielt, der allerdings beim SC die komplette Jugend durchlaufen hat. Und mein Fuchs des Jahres ist Matthias Ginter. Einerseits wird jetzt viele überraschen, glaube ich. Einerseits, weil er sportlich in Gladbach echt nochmal einen riesen Sprung gemacht hat, die letzte Saison und jetzt auch diese Vorrunde. Also das ist bombastisch mit anzusehen, was sich da getan hat. Vor allem aber auch, und das ist das Entscheidende, ich habe von ihm im Jahr 2020 so viel kluge Interviews gehört, so viel schlaue Aussagen zu Themen, soziales Engagement neben dem Sport. Christian Günther unterstützt ja die Stiftung von Matthias Ginter auch mit. Fuchs des Jahres für mich Matthias Ginter, weil er für mich von den Profis da draußen, so neben Leon Goretzka, von den bekannten Profis vielleicht der reflektierteste und klügste ist und wo man sich echt einfach freut, wenn der in einem Podcast zu Gast ist, wenn der beim Deutschlandfunk im Sportgespräch zu Gast ist, das kann man noch nachhören. Gibt es auf deutschlandfunk.de/sport zu hören. Einfach jemand, wo du echt sagen kannst, hey, da trägt einer ein Stück weit die Werte des SC, für die wir beim SC sehen, für uns nach außen. Und das ist großartig und toll. Und und deshalb mein Fuchs des Jahres Matthias Ginter, auch wenn er kein Spieler mehr des SC ist.
Das ist überraschend, aber voll schön. Und kann ich total nachvollziehen, warum du das... Ja, doch, schön. Er ist aber nicht der einzige Fuchs des Jahres, weil der Philipp hat nämlich auch einen, denke ich mal. Und deswegen, Philipp, wer ist dein Fuchs des Jahres 2020?
Ja, also ich habe, wenn man jetzt auch, ich habe auch einen Spieler im Kopf, der nicht mehr beim SC ist, und zwar Robin Koch. Also der hat auch eine tolle Saison bei Freiburg gespielt, ist da, hat auch sich engagiert neben dem Platz, was ich auch sehr schön fand während Corona, also während dem ersten Corona-Lockdown, und hat dann in Leeds eigentlich genauso weitergespielt, wie er in Freiburg gespielt hat, und keine Sekunde verpasst gehabt bis zu dem Moment, wo er sich leider verletzt hat. Also Robin Koch ist, halte ich für einen angemessenen Fuchs des Jahres. Habe allerdings auch schon überlegt, wen könnte man denn nehmen, der noch da ist. Da gibt es ja natürlich immer die üblichen Verdächtigen und so. Und habe dann vielleicht überlegt, ich finde, Nicolas Höfler hat sich das auch ein Stück weit verdient. Das wäre so meine zweite Wahl sozusagen, weil ich fand es sehr beeindruckend, wie er dann nach dem Mainz-Spiel, also vor dem Mainz-Spiel, keine gute Phase hatte. Und dann nach dem Mainz-Spiel eigentlich wieder, oder mit der zweiten Halbzeit, mit der Einwechslung zur zweiten Halbzeit mit dem Mainz-Spiel, wieder genau der Nicolas Höfler war, den Freiburg gebraucht hat. Also das fand ich sehr beeindruckend, wie er da durch dieses Tal und dann wirklich von gefühlt jetzt auf gleich dann doch wieder das gezeigt hat, was er kann.
Ja, auch das. Also gehe ich auch mit. Ich bin ja sowieso großer Höfler-Fan und freue mich, dass er aus diesem kleinen Tief rausgekommen ist.
Ja, wir hätten natürlich auch noch Oliver Lecky und Jochen Seyer nehmen können, die bis 2024 ihre Verträge verlängert haben. Um das nochmal einfließen zu lassen.
Ja, ihr wisst ja noch gar nicht, vielleicht habe ich die ja.
Nein, wir wissen schon, wen du hast. Den hast du uns auch verraten. Deswegen durften wir ihn ja nicht nehmen.
Ja, in unserem zweistündigen Vorgespräch haben wir das.
Haben wir das exklusiv aus dir rausgequetscht. Ja. Investigativ, ja. Reingeboren.
Ja. Was ihr natürlich nicht wisst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben hier eine 50-seitige Excel-Tabelle, in die wir Werte eintragen, und dann kommt es einfach unten raus. Da kommen einfach drei Namen unten raus und dann wird gelost, wer kriegt wen. Und mein Fuchs des Jahres.
Am Ende steht da der EFW, der Expected Füchsle Talk Wert.
Genau.
Und nach diesem bewerten wir hier die Sendung und die Spieler. Das ist ein Spreadsheet, was wir gemeinsam erarbeiten, wo jede Sekunde des Spiels live getrackt wird und unsere Analysen da einfließen.
Genau, wir sind da auch dran. Es ist ein Startup. Wir werden das bald veräußern und dann uns zur Ruhe setzen. Und dann können wir jede Woche aufnehmen, weil wir Zeit haben ohne Ende und nicht mehr arbeiten müssen.
Wir
also der Spieler,
noch ein, ja,
ein Trottel finden, der es kauft, genau.
Ja.
Also mein Fuchs des Jahres, sagt die Tabelle und sage ich auch persönlich mit voller Überzeugung, ist Vincenzo Grifo, weil er in meinen Augen endlich der Spieler ist, den ich gerne gehabt hätte, direkt nachdem er wiedergekommen ist. Also er ist nach der kurzen Unterbrechung im Frühjahr einfach sofort da gewesen, in einer super bestechenden Form, finde ich. Hat jetzt aktuell in der Spielzeit auch 6-mal getroffen, 4 Vorlagen. Auch reflektierte Interviews gegeben in letzter Zeit, wo er nicht mehr ganz so der verrückte, komische Vogel ist. Vielleicht steht Nachwuchs an, vielleicht erdet das alles ein bisschen. Die italienische Nationalmannschaft, da ist er auch angekommen, hat 2-mal getroffen. Also ich finde das sehr, sehr gut, was er macht. Und ich finde auch, dass er weniger Spiele hatte, wie in der Vergangenheit schon auch mal, wo er so ein bisschen abgetaucht war. Wenn es nicht gelaufen ist, dann war er dann oft auch nicht derjenige, der es rumgerissen hat. Also ich finde, da ist er schon ein bisschen lauter geworden und geht da auch mal voran. Vielleicht, also das hat er selber gesagt, auch weil er ja jetzt auch schon einer der älteren Spieler ist. Was ich immer witzig finde, wenn Leute in dem Alter sagen, sie sind ja schon mit die Älteren jetzt. Also, naja, mein Fuchs des Jahres, Vincenzo Grifo. Ich hoffe, dass er vielleicht auch das fortsetzen kann und der Fuchs der Hinrunde der nächsten Saison oder der aktuellen Saison dann der Rückrunde wird und nicht jetzt einfach sich darauf aussucht, auf diesen tollen Füchsler-Talk-Lorbeeren und sagt, jawohl, Ziel erreicht, besser wird's nicht.
Was ist denn mit Italien gegen den Fuchs des Jahres beim Füchsler-Talk?
Eben, genau.
Also, wisst ihr, was jetzt so ein bisschen ein Problem wird? Wer fährt jetzt eigentlich den Robin Koch, sein Fuchsbaby, der ja jeder Fuchs des Jahres bekommt, nach Leeds?
Das ist alles, können wir alles machen, wenn die Grenzen wieder offen sind. Und das ist ja noch, ja, da weiß man ja nicht, wie das mit dieser speziellen Grenze wird. Aber bei Gelegenheit wird der Preis überreicht werden.
Also ich fahre da sehr gerne hin selber.
Ich hätte ja gesagt, wir schmuggeln es in den Haaren von seinem Vater nach England, dann fällt es nicht auf. Ja.
Das stimmt allerdings. Ja, vielleicht war der Vater ja zu Weihnachten in Leeds.
Einmal Dauerwelle, immer Dauerwelle. Ja. Das muss gehen, ja.
Gut, der Fuchs des Jahres. Wir haben ihn abgehakt. Das heißt, die Preise sind auf dem Postweg, werden sie versandt werden. Weil dann
ist
kommt
das eigentlich das erste Jahr, wo Christian Streich keinen bekommt?
Es kann gut sein, ja. Es kann gut sein. Es liegt aber natürlich auch daran, dass die Tabelle erweitert wurde, dass jetzt auch Spieler mit aufgenommen wurden, die nicht mehr beim SC sind. Weil ihr habt natürlich zwei Slots, habt ihr ja schon verbraten.
Ja.
Insofern war es ein bisschen schwieriger, dieses Jahr da reinzukommen, als noch aktiver Teilnehmer der SC Freiburg-Familie. Apropos SC Freiburg-Familie, ich habe noch was anderes schon mal angesprochen bei uns in der geheimen Chatgruppe, die nur deshalb geheim ist, weil ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich nicht da alle drin sind.
Weil sie bei Freema ist.
Ja, natürlich. Sicherheit geht vor. Es wäre auch ein bisschen chaotisch, wenn da wirklich alle drin wären. Die ist ja so schon ganz lustig. Ich habe da angesprochen, dass ich gerne über die Wünsche beim SC oder für den SC sprechen würde mit euch, einfach weil wir ja so rund um Weihnachten aufnehmen und das Jahresende naht. Ich habe mir gewünscht, dass wir den Fuchs des Jahres wählen. Das ist jetzt geschehen. Deswegen die Frage an dich jetzt erstmal, Philipp. Hast du einen Wunsch an den Sportclub Freiburg, wo du sagst, ja, das Jahr war jetzt so und so, es könnte besser sein, wenn?
Also ich habe auf dem Punkt, also mir über, also mich stört die Social Media Abteilung, muss ich gestehen, mich nervt die Art und Weise, wie da gerade in Phasen, in denen es nicht läuft, dann auf Sonne und lila Launebär gemacht wurde und so, hat mich wirklich sehr gestört gehabt, stört mich bis heute. Ich finde es auch immer schade, dass die so gar nicht erreichbar sind auch. Also ich weiß noch, wo ich mal zu einem Spiel von der zweiten gehen wollte und dann es aber sehr geschneit hat und so und ich mir nicht sicher war, ob das Spiel stattfindet und ich dann auch die quasi angetwittert habe, ob das Spiel stattfindet. Und da kam halt null Reaktion. Finde ich immer so ein bisschen schade dann, dass auch nicht auf solche ernsthaften Sachen dann geantwortet wird. Und dann, ja, da die Social-Media-Abteilung, die macht mir nicht glücklich, ehrlich gesagt. Das ist so mein erster Wunsch.
Ja, es ist auch so ein bisschen komisch, weil es ja eigentlich Social Media, der Name sagt ja schon, Interaktion ist da ja auch, glaube ich, mit angelegt in diesem Konzept. Das findet tatsächlich relativ selten statt.
Und ganz kurz, was mich auch bei allen Vereinen genervt hat, wahnsinnig genervt während der Corona-Zeit, dass bei Spieltagen so getan wird, als wäre ein normaler Spieltag. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, dass dann hier unsere Aufstellung und hier laufen unsere Jungs ein und so. Und da hätte ich mir einfach nur gewünscht, keine Ahnung, ihr fehlt, was weiß ich. Und was ich auch ganz komisch finde, aber das ist jetzt kein Freiburg-spezielles Ding, in der Corona-Zeit, dass manche Stadionsprecher so tun, als wären Leute da. Also, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich immer so einen komischen Moment.
Ich empfehle dir mal ein Handballspiel zu schauen, da kriegst du echt die Krise, wie die HBL das macht. Da sitzt dann noch ein Trommler in der Halle, offizielle Helfer, die dann aber während des Spiels trommeln und die Hallensprecher, die teilweise wirken wie so ein kleiner Zwergdackel auf Ecstasy und Koks und Speed. Ja, also es ist nicht zu ertragen. Und es wird sozusagen getan, als wäre alles normal und vollkommen würdeloses. Also es ist so vollkommen würdelos, als wärst du am Ballermann alleine auf der Bühne und müsstest dein Programm abliefern, weil du bezahlt wirst dafür. Das ist
die Hölle. Genau. Ich frage mich, warum man das nicht anpasst. Also manche Vereine, in Freiburg ist mir jetzt zum Beispiel gar nicht so krass aufgefallen oder so. Es gibt schon Vereine, wo man das nicht anmerkt. Ich habe letztens ein Eishockeyspiel geguckt, wo der Stadionsprecher wirklich abgegangen ist, weil die Mannschaft, die Heimmannschaft ein Tor geschossen hat, wo ich dachte, dir ist schon klar, dass kein Mensch da ist. So, also das finde ich ganz komisch. Ich weiß nicht, das könnte man irgendwie anpassen. Also, ich mag das schon nicht, wenn Leute da sind, dieses Übertriebene, weil man ist ja Fußballfan und nicht irgendwie geht auf eine Mallorca-Party und muss da animiert werden. Aber jetzt, wenn kein Mensch da ist, finde ich es einfach nur noch peinlicher. Das wollte ich nicht, aber das ist eher so allgemein.
Ja, aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, das ist ja auch, Sven, das hat ja vielleicht auch was mit dieser Demut zu tun und dieser Dankbarkeit, dass man wieder spielen darf, dass man das deswegen so zurückhaltend inszeniert. Und der Umgang mit dieser ganzen Geschichte, die uns da ja noch eine Weile begleiten wird, fürchte ich, der ist schon wirklich schräg. Also das war von Anfang an so. Beim allerersten Geisterspiel war es so, dass die Zuschauerzahl durchgesagt wurde. Mit Präsentator. Und es ist
präsentiert von, ja.
Ja, weil es ist halt verkauft, dann macht man es halt. Aber da wurde dann relativ schnell reflektiert und das nicht mehr gemacht, weil man einfach gesehen hat, okay, das ist einfach völliger Quark. Aber stattdessen sucht man sich vielleicht neue Wege, dieses Sponsoring wieder reinzuholen durch die Zuschauerzahl, die man nicht mehr verkünden darf, und stellt einfach 20.000 Getränke in die Pressekonferenz vor den Trainer, so wie bei uns, was ich so ein bisschen schräg finde. Also der Umgang mit, was machen wir jetzt mit der Situation, der hat durchaus komische Auswüchse angenommen.
Übrigens, ich habe gelesen, in der Elf-Freunde, der Bayern-Präsident, heißt, glaube ich, war es, hat gemeint, er hat das Gefühl, die Demut im Fußball ist größer geworden im letzten halben Jahr. Da habe ich auch sehr gelacht. Da habe ich wirklich sehr gelacht.
Ich sehe da keine und ich sehe auch keine
Situation.
Ich glaube, Michael, du hast das eben falsch rum, wie man das gesagt, wie demütig präsentiert wird. Da sehe ich nichts dran.
Ich glaube, das war ironisch gemeint.
Das war kursiv geschrieben.
Ach so, Entschuldigung. Ich dachte schon, ich muss da rein. Drei Wünsche. Oder Philipp, bist du durch? Sorry, weil ich bist jetzt gar nicht.
Nee, das war eben Social Media Abteilung und allgemeiner, also der Umgang mit dieser Nummer, aber allgemein, also sogar sportübergreifend, gar nicht nur Fußball, sondern auch bei jeder anderen Sportart irgendwie. Also jetzt bei den Sportarten, die ich konsumiere. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei der Leichtathletik ist. Da kann ich nicht für, da kann ich nichts sagen.
Ich bin ja gerade, während Philipp geredet hat, mal zum Bücherschrank gegangen, habe mir nochmal das Buch von Christoph Ruf, Bundesliga anders, SC Freiburg und die Ära Streich, in die Hand genommen und habe nochmal durch ein Kapitel geblättert über einen gewissen Sven Metzger und mal geguckt, was da so von meinen Punkten drin stand und was man dann vielleicht auch mal nochmal angehen kann. Also drei Wünsche sind es. Ne? Dann erster Wunsch für 2021, der SC kümmert sich endlich um eine Aufarbeitung der Dopingvorwürfe und legt es endlich offen, gründet eine Kommission, was auch immer, aber dass da endlich mal was passiert und man sich dieses Themas annimmt mit der Tiefe, die es verdient hat. Da ist immer noch nichts passiert, nach keine Ahnung, wie viele Jahren es mittlerweile sind. Und das ist ein Schandfleck, der in der Form für immer auf dem Verein haften wird, wenn da nichts passiert. Ich finde es auch von der Presse bis heute echt beschämend, dass da noch nichts nachkam. Ein weiterer Punkt, den ich mir echt wünschen würde, ich glaube, dass wir den SC verklären als Fans. Ich glaube nicht, dass der SC an vielen Stellen noch der Verein ist, wegen dem wir hingegangen sind und einfach dachten, dass das ist. Da gehören für mich so Sachen zu wie: ich fand es immer cool, dass die gegnerischen Fans mit Applaus begrüßt wurden. Ja, keine Fans momentan im Stadion, aber ich finde, dass die Werte wieder mehr gelebt werden sollen, die der SC mal vertreten hat oder für die der SC mal stand. Und da wäre für mich auch so ein Punkt, ich habe mal im Buch das Zitat rausgenommen: und immer wieder werden Gelegenheiten ausgelassen, bei denen man Flagge zeigen könnte. Wenn man schon 75 Euro für ein Trikot ohne Beflockung verlangt, was ja im Ligadurchschnitt perverserweise gar nicht mal so teuer ist, warum sind es dann keine Fairtrade-Trikots? Fragt Metzger. Weißt du, mir geht es darum, dass der SC wieder werteorientiert arbeitet, dass Gästefans nicht beschimpft werden und sowas, dass wieder diese Dinge einkehren, wegen denen wir mal hingegangen sind. Und das hat für mich nichts mit Traditionalist zu tun oder was, sondern einfach mit einem Umgang im Stadion, den man pflegen sollte, den man auch als Verein pflegen sollte, den man dann auch vorleben sollte. Ja, Streich ist klug, Streich wird gerne gehört, aber der SC Freiburg ist mehr als Streich. Und klar kann er das in Freiburg machen, wo er nicht weiß, ob er es woanders so äußern dürfte. Aber ich sag mal, man überlässt das Thema mittlerweile Streich allein. Und ich will verdammt nochmal eine Saison mal ohne 23. Sondertrikot, mit dem man Fans irgendwelche Kohle aus den Taschen zieht. Ich will einen Fanshop, wo ich das Gefühl habe, da wird gedacht, da wird klug gearbeitet, da wird auch soziale Standards geachtet bei der Herstellung. Ich will einen Verein, der auf solche Dinge achtet. Ich will einen Verein, der mich nicht wie ein kleines Kind behandelt in der Kommunikation und der mit einer dumpfen Positiveinstellung daherkommt, sondern wo ich das Gefühl habe, dass da eine reflektierte Kommunikation stattfindet. Und es findet nicht statt. Und ich glaube, beziehungsweise ich habe die Befürchtung, dass sich diese Art und Weise, wie das Ganze gedreht wird, man muss ja auch immer daran erinnern, dass die DFL einstimmig beschließt. Das heißt, dass so Sachen wie Montagsspiele, die jetzt zwar abgeschafft werden, all diese Dinge auch vom SC mitgetragen werden. Also auch dieses Schimpfen über die drei Anbieter. Es war ja damals DFL, die den Druck erhöhte, die zum Kartellamt marschiert ist und gesagt hat, wir wollen mehrere Anbieter, weil wir damit unsere Erlöse steigern können. Dass man da dann auch mal ausschert, verdammte Axt. Und dass man sich da der Rolle bewusst ist, die man hat als ein kleiner Verein, der ich überhöhe es jetzt mal bewusst, so was wie soziale Gewissen der Liga sein kann und diese Rolle wieder mehr wahrnimmt, als man es tut. Und das dann nicht nur einem Trainer überlässt, sondern das dann auch vorlebt an vielen verschiedenen Stellen, wo es möglich ist. Und das tut man momentan nicht. Ja, das wären so. Und das neue Stadion mit Publikum wäre schön. Ich will da mit dem Fahrrad mal hinfahren. Das wären so die drei Dinge.
Ein persönlicher dritter Punkt, ja. Also,
aber da würde ich ganz kurz, ich hätte mir auch gewünscht, dass der SC Freiburg nicht nach Frankfurt fährt zu diesem komischen Treffen.
Ja, das gehört definitiv genau zu diesem Punkt dazu, dass man eben seine Rolle dann, aber ich glaube, und das ist vielleicht eher so der Punkt, dass wir uns natürlich, wie gesagt, Streich steht vorne, also mein Eindruck ist mittlerweile, die Person drumherum, also Leki und was da sonst noch so ist, sehen den SC gar nicht so, wie wir ihn sehen. Und ich glaube, dass da viel Verklärung dabei ist. Ich merke es ja auch, wenn du einen SC auf Twitter kritisierst, was du da mittlerweile zurückbekommst, was da an wirklich, ich will es jetzt nicht in schimpfende Worte packen, aber ich habe SC-Fans mal als sehr reflektierte Menschen wahrgenommen, die auch mit so einer kritischen Distanz auf ihren Verein schauen können. Das ist bei ganz, ganz vielen wirklich abhanden gekommen. Und das finde ich, drückt auch so aus, wie sich der Verein entwickelt hat und auch wie sozusagen die Leute, die dem Verein hinterherrennen, das rezipieren, was sie bekommen. Aber anscheinend ist es dann gewollt in der Form. Ich finde es nicht. Ich finde das ganz schlimm. Und das ist auch so ein Beispiel dafür. Rummenigge lädt zu einer Runde in der SC fährt hin und denkst, seid ihr doch ganz klar?
Das kann genau das nicht sein. Genau das ist es halt. Klar, Freiburg ist hingefahren und wollte was anderes als Rummenigge. Aber man ist halt trotzdem da. Und ich finde, man hätte dann eher sagen müssen, also Solidarität in der Liga und so, das war ein Machtspielchen von Rummenigge. Und da darfst du dann halt sagen, nee, da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit, weil die Nummer dort, die dort abgelaufen ist, war unter aller Sau. Und da finde ich, als SC Freiburg kann man sich dann so, ich meine, man könnte sich ein bisschen mehr am FC St. Pauli orientieren, die das noch mehr machen. Also die das ein bisschen mehr mit Leben ausfüllen, als manchmal Freiburg das tut. Die haben zwar schon eigene Ansätze, die hätten sich gerne, glaube ich, eine ganz andere nochmal Geldverteilung gehabt und Leki hatte ja eine eigene Idee, aber es sind dann auch so, naja gut, wenn das jetzt halt nicht angenommen wird, dann ist das, was jetzt ist, immer noch besser, als wenn wir gar nicht mitsprechen dürfen.
Ja, ich finde den Verein komplett, was diese eigene Identität und Rolle angeht, komplett mutlos. Und da ist ganz, und wenn, wie gesagt, wenn du die Streichpressekonferenzen rausnimmst, dann ist der SC ein Verein im Einheitsbrei der Liga, was diese Dinge angeht. Das ist echt schade. Das ist schade, weil den Verein hat man mehr ausgemacht. Und ich würde mir wünschen, dass man das dann auch nach außen trägt und präsentiert.
Vielleicht auch tatsächlich mit, und das ist einer der Punkte, die ich habe. Ansonsten bin ich da sehr bei dir, Sven. Mich hat das auch gewundert, dass man da nach Frankfurt fährt und dann danach aber auch nicht groß sagt, eigentlich war das vielleicht gar nicht so geil. Eine andere Sache ist einfach, man könnte da durchaus selbstbewusster auch sein, weil man ja natürlich immer wieder zu Recht darauf hinweist, naja, es ist ein Beispiel, der Weg ist besonders und andere Vereine machen das eben anders. Da kann man aber dann auch mal sagen, okay, wenn das jetzt alle anderen sagen, das ist eine gute Idee, so wie ihr das macht, ist es gut, da kann man aber auch mal sich hinstellen und was fordern. Und zwar vielleicht sogar ein bisschen mehr fordern als diese Idee von Oliver Leki, die ich eigentlich super fand, dass die Leistung der letzten Jahre im Vergleich zum eingesetzten Geld vielleicht honoriert werden sollte. Aber das ist ja auch, da geht es ja dann auch wieder letzten Endes irgendwo um Geld, was irgendwie eingesetzt wird. Warum soll man nicht mal sagen, okay, hier ist unsere Idee, stimmt darüber ab. Es ist ja letztlich, ist es ja irgendwo eine Abstimmungssache, eine Demokratiesache. Und was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? 17 andere sagen, nö. Und dann kann man ja trotzdem sagen, naja, wir haben aber ein Konzept gehabt, wir haben das vorgestellt und das ist im Sinne unseres Clubs. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man dann führungslos ist nach wie vor ohne Präsident. Ich habe keine Ahnung. Aber,
wobei der Präsident ja eh nichts zu melden hätte, muss man
das hat, dazu ja sagen. Das hat sich ja auch geändert. Tatsächlich, das ganze Konstrukt möchte ich nicht sagen, das ist ein negatives Wort, aber die ganze, das Organigramm des Vereins ist halt auch ein bisschen anders geworden über die letzten Jahre. Aber das Selbstbild bei den Fans und das Selbstbild beim Verein, habe ich schon das Gefühl von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, seid ja nicht nur ihr, dass es so ein bisschen auseinandergegangen ist, dass es zwei nicht komplett unterschiedliche, aber schon verschiedene Vereine sind, über die man da sprechen muss. Und das ist ein bisschen komisch, dass man nicht irgendwo kommuniziert. Das fehlt alles. Natürlich trifft man sich nicht mehr beim Spiel und alles, es fällt alles weg. Aber man hätte zum Beispiel eine Mitgliederversammlung auch digital machen können mal. Da bin ich mir sicher, da hätten mehr Leute teilgenommen als normal, unter normalen Umständen. Weil es halt zum Beispiel für mich aus Leipzig, ich würde niemals zur Mitarbeiterversammlung sowieso nicht, zur Mitgliederversammlung nach Freiburg fahren. Einfach weil das sind 12 Stunden Autofahrt. Das ist halt utopisch. Aber da hätte man mal einfach, jetzt auch nicht ausufernd, aber man hätte sich einfach mal gesehen. Man hätte mal miteinander gesprochen, man hätte mal überlegen können, wie schaut es denn aus? Wir haben jetzt ein Jahr lang ohne Kontakt zu Fans, in Anführungszeichen, ja irgendwie gearbeitet. Klar trifft man sich ab und zu mal bei ein paar kleinen Konferenzchen mit irgendwie ausgewählten Gruppen, aber das ist halt was anderes, wie wenn du sagst oder sagen kannst, naja, das ist so der Durchschnitt, was denkt ihr denn darüber? Und das, finde ich, fehlt komplett. Und dann kommt es eben zu so Sachen, dass du irgendwie die PK dir anschaust mit dem Trainer und dich wunderst, warum steht denn da alles voller Getränke? Was ist denn das für ein Quark? Also warum machen wir das denn jetzt auch? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so unfassbare Milliardensummen sind, die da reinkommen, weil da jetzt ein paar Colaflaschen und Milchtüten stehen, von denen die eine noch verstorben zu sein scheint, weil sie in so einem schwarzen Rahmen ist. Und dann merkt man, es ist ein iPad. Es ist einfach absurd und es hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, dass man dann guten Gewissens sagen kann, ja, wir sind anders. Also das ist dann eher was wie die Spielweise, die immer noch bei vielen so im die Breisgau-Brasilianer im Hinterkopf sind. Das ist einfach seit 20 Jahren mindestens nicht mehr so. Und das wäre aber schön, wenn man das sich wieder mal dran erinnert, dass es mal so war. Also jetzt nicht im Sinne von, ich bin alt und erzähle von früher, aber es das hätte sich ja nicht ändern müssen. Da gibt es keinen Grund für, das zu ändern. Und es hat sich still und heimlich so ein bisschen in Richtung entwickelt, bei der man dann manchmal da sitzt und denkt so, ja, okay, jetzt saß er da hinter den Milchtüten und dann kommen morgen dann die Fotos, wie der Zug losfährt, wie der Bus und die Bilder auf Instagram. Und das ist dann tatsächlich leider in gewissen Punkten, wie du sagst, Philipp, ist es dann austauschbar. Und das ist sehr, sehr schade.
Und das ist es. Und klar, der SC spielt das Spiel ein bisschen anders mit als andere Vereine. Ich meine, da wird dann kein Eck, also ich weiß gar nicht, werden Eckbälle von irgendjemandem, ist ja auch wurscht, aber die spielen das Spiel mit, aber halt kleiner. Also da ist dann halt Schwarzwald mich Sponsor und nicht Gazprom. Das ist ja schon mal okayer, sage ich mal. Aber halt trotzdem war es früher mehr Andersartigkeit und jetzt kann man sich natürlich sagen, da gibt es bestimmt Leute, die sagen, naja, wenn man sich zu sehr dran hängt, dann spielst du halt nicht erste Liga. Aber mir geht es so, meine Zuneigung zu diesem Verein hängt nicht an der ersten Liga, sondern die hängt an vielen anderen Sachen. Da ist die Liga nicht das Entscheidende. Klar freue ich mich über erste Liga spielen, klar freue ich mich über Europapokalspiele. Klar würde ich mich auch freuen, wenn der SC mal in einem Pokalfinale kommt. Aber ich bin auch in der zweiten Liga da und auch in der dritten, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Verein, zu dem ich stehen kann, das habe ich auch noch. Das will ich jetzt gar nicht mal zu sehr krass sagen, ey, das ist nicht mehr mein Verein. Aber das entwickelt sich nach und nach in eine Richtung, wo ich immer mehr sage, ey, das sind Sachen, die mich nerven, die mich stören, die ich fast peinlich finde. Ich weiß noch, früher, als Ehrmann noch Sponsor war, gab es im Stadion ein Ehrmann-Lied, das an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist, wo ich mir denke, ey, krass gesagt, vor 10 Jahren hätte es noch nicht gegeben. Wisst ihr? Also, und klar hört sich das jetzt echt so an wie so, ja, der alte Mann. Aber ich bin halt 28. Also ich bin nicht alt und ich fand es früher einfach cooler. Und der Fußball hat sich ja allgemein weiterentwickelt in eine Richtung, die, glaube ich, kaum ein Fan auf dieser Welt, der sich mehr damit beschäftigt, als am Spieltag cool findet. Und da hätte ich mir vielleicht manchmal dann doch mehr klare Kante gewünscht. Und so habe ich das Gefühl, man versucht das Spiel zu beeinflussen, merkt dann, naja, klappt irgendwie nicht, ja, dann müssen wir es halt mitspielen. Und das finde ich schade.
Schade, schade. Vielleicht auch tatsächlich eine Kommunikationssache. Wer weiß, ob man, wenn man im Verein ist und irgendwelche Rollen da ausfüllt, das überhaupt so mitkriegt. Durch ja auch den fehlenden Fankontakt.
Ja, aber die Frage ist ja, habe ich, also wie soll ich sagen, du hattest, das gibt es ja immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles schlecht ist und so, aber du hattest mal so, wie soll ich sagen, so einen klaren moralischen Kompass, an dem sich das Handeln des SC abgeleitet hat, im Stadion und nebendran. Das war immer so, sozusagen, was innerhalb des Stadions passiert bei Spieltagen, ist nicht auf dem Rasen, sondern nebendran. Wie der Verein sonst handelt, hattest du immer das Gefühl, es gibt einen klaren moralischen Kompass und an dem wird sich orientiert. Da gibt es eine klare Werteorientierung. Ich glaube auch noch, dass die bei den Personen da ist, bei den Handelnden. Aber ich bin nicht bereit zu glauben, dass sozusagen die Mechanismen des Geschäfts allein dafür zuständig sind, dass dieser moralische Kompass, ich will nicht sagen aufgeweicht wird, ist ja beim Kompass ein blödes Bild, aber dass der seine Gültigkeit verliert oder dass der diese Bedeutung nicht mehr hat. Wie gesagt, wenn du Streich rausnimmst beim SC, dann wird es da relativ dunkel an vielen Stellen mit dem, wofür der Verein eigentlich steht und mit diesem moralischen Kompass und diesen Leitplanken, an denen man das Handeln orientiert hat. Und das ist was, wo sich der Verein schon mal hinterfragen muss, ob das der Weg ist, den er in die Zukunft gehen will. Weil dann wirst du ein x-beliebiger Bundesligist sein irgendwann, wenn der Trainer nicht mehr da ist.
Und das ist es. Also irgendwann wird Christian Streich nicht mehr da sein. Und der ist sportlich wahnsinnig wichtig für diesen Verein, aber eben auch von der Außendarstellung. Und dann ziehst du in ein neues Stadion um. Ja, eventuell, das ist jetzt natürlich Pech mit Corona, dass da keiner hin darf und dass man keinen guten Abschluss hatte vom alten Stadion. Das wollte ja keiner von dem Verein, das ist ja klar. Aber so, dann ziehst du da hin und klar, irgendwann wirst du dich an dieses Stadion gewöhnt haben und so, aber es ist halt nicht mehr das alte Stadion. Und dann hast du irgendwann einen neuen Trainer und ich bin innerlich schon immer so, wenn da ein interessanter junger Trainer ist, bin ich immer so am Überlegen, ja, wäre das vielleicht einer für Freiburg oder so? Und ich habe halt einfach Angst, dass dann Freiburg irgendwann so ein Verein werden könnte, der dann auf einmal Trainer verpflichtet, wo ich mir denke, nee, das geht so nicht. Also wisst ihr, also dann, dass dann da auf einmal irgendwie Bruno Labbadia, also nichts gegen Bruno Labbadia, aber das ist so halt so ein austauschbarer Trainer auch, Trainer sind austauschbar, ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also auch charakterlich. Ja. So, und wenn das dann auch noch wegfällt, dann ist der SC Freiburg dann irgendwann halt wirklich einfach ein Verein in der Bundesliga, zu dem man halt vielleicht weiterhin geht, weil es halt dein Verein ist und da war ich schon immer und ist auch in deiner Stadt und so. Und da sind ja auch die Leute, die man gut findet. Aber es ist kein Verein, wo man dann sagen kann, irgendwie, wenn man mit Leuten redet und dann erklärt, warum man diesen Verein so gerne hat, dass das einfach so anders ist als bei anderen Vereinen, die man nicht gerne hat. Das fällt dann irgendwie weg und das fände ich schade, wenn das immer mehr wird und wenn dann, ich habe dann einfach Angst, wenn dann Streich weg ist, dass dann ein Trainer halt kommt oder Trainer kommen, die halt nicht so klare Kante zeigen, wie es oder so, ihr wisst, was ich meine, glaube ich, und dass dann ein Trainer auch nur noch ein, zwei Jahre da ist und du auf einmal, krass gesagt, dann wie Schalke irgendwie vier Trainer in einer Saison hast. Ich glaube, so ein Verein wird der Freiburg trotzdem nicht werden, aber man hat es bei Sorg zum Beispiel auch gesehen, das kann auch passieren. Und das ist eine Entwicklung, vor der ich Angst habe. Also Angst ist jetzt auch viel zu großes Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe da Angst, dass der Verein dann komplett die Identität verliert.
Ja, und dafür sollte man vielleicht ein Bewusstsein schaffen. Vielleicht haben wir das ja hier ein bisschen angestoßen, diesen Gedankengang, wer weiß, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch viel zu düster, unser Bild, wer weiß.
Ja, das kann sein.
Ernsthaft, da würde mich, um das nochmal aufzunehmen, keine Ahnung, ihr könnt uns ja auf ein Twitter Rückmeldung hinterlassen. Das wäre wirklich ein Thema für eine spannende Diskussion, weil ich das schon als wegweisend ansehe, was mit dem ST passiert die nächsten Jahre. Wie seht ihr das? Und vor allem halt die Zeit nach Streich, wenn du eben keinen Trainer mehr hast, der jede Woche die Möglichkeit hat, bei einer Pressekonferenz ein Außenbild des Vereins zu prägen, wie es kaum ein Trainer in der Liga schafft. Oder eigentlich keiner. Wie seht ihr das? Schreibt mal zurück, @FüchsleTalk. Wird spannend.
Füchsle-Talk, ne? Füchsle-Talk mit Bin, mit Unterstrich und mit UE natürlich, weil Twitter ist international. Ein Ü ist nicht international. In diesem Sinne, vielleicht sind wir irgendwann ja auch mal wieder international. Es war schön mit euch beiden, das Jahr so ein bisschen rund zu machen. Es hatte wirklich viel Schönes nach einem nicht ganz so schönen Jahr, kann man ja sagen, wie es ist. Und wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir werden versuchen, das in Zukunft wieder ein bisschen öfter zu machen. Aber es ist, ja, wie gesagt, man weiß nie, was privat so alles passiert. In diesem Sinne, schön war's. Wir hören uns bei Gelegenheit. Bis dann.
Kommt gut rein.
Und raus, ja, stimmt. Ja, Silvester ist ja auch.
Guten Rutsch oder so könnte man machen.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.